Was? Schon wieder Indien? Nach nur einem Jahr ging es zurück in das Land, das uns erst letztes Jahr das wohl größte Trauma unserer gesamten Reiselaufbahn beschert hat. Und nicht nur das.
Ich startete diesmal ohne Henrik. Nicht alleine, sondern mit meiner Mama. Was uns zu dieser gewissermaßen wahnsinnigen und unerwarteten Entscheidung getrieben hat, ob es ein Happy End gab, nachdem sich das Indien-Drama zunächst fortsetzte, und über das Thema Reisen mit Eltern bzw. einem Elternteil sprechen wir in diesem Podcast. Abflug der India-Maschine startet jetzt. Namaste.
Namaste aus Nepal.
Ja, wir sind gerade in einem Land, worüber diese Podcast-Folge zwar noch nicht handelt. Ihr könnt euch schon mal freuen. Darüber wird definitiv die nächste handeln. Wir möchten heute aber erstmal über ein Land sprechen, das wir vor Nepal bereist haben, nämlich Indien. Ihr habt es schon im Intro gehört und könnt es auch aus dem Titel erahnen. Ja, wir sind auch damit zurück aus einer längeren Podcast-Abstinenz. Mir ist wirklich eben aufgefallen, ich habe mal nachgeschaut, 2 Monate ist die letzte Folge her. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, vermutlich aber auch nicht.
Ja, wir haben 1 Monat ausgelassen, heißt das. Davor hatten wir aber auch 3 Folgen innerhalb von 2. Also wir stehen und standen da auf jeden Fall für Unregelmäßigkeit. Aber auch da haben wir uns fürs neue Jahr was vorgenommen, dass das Ganze vielleicht auch mal wieder neu aufgestellt wird.
Ja, es hatte, aber auch Gründe, warum wir jetzt diesen Monat ausgesetzt haben. Also zum einen hatten wir, ich weiß, das sagt immer jeder, unfassbar viel Arbeit und der Podcast stand da eben nicht auf Prioritätenliste Nummer 1. Denn auf der einen Seite sind wir natürlich gerade auf Hochtouren daran, unsere Running Kilimanjaro-Doku zu produzieren, beziehungsweise allen voran Henrik ist da sehr, sehr tief im Schnitt drin. Das hat uns auf jeden Fall ziemlich viel Zeit und Nerven auch gekostet. Da sind wir richtig deep eingetaucht in die Produktion. Vielleicht kommen wir am Ende des Podcasts auch nochmal, wenn wir mit Indien durch sind, sozusagen auf diese Doku zu sprechen.
Und auf der anderen Seite diese intensive Reise jetzt hier schon wieder, die eben besonders für dich erst in Indien begann und jetzt gerade in Nepal nochmal intensiv ganz anders Fahrt aufnimmt.
Ja, genau.
Aber kommen wir erstmal zu Indien Reloaded, jetzt nur 1 Jahr später. Warum? Wieso?
Bist schon wieder viel zu voreilig. Ich war überhaupt noch nicht fertig mit meinem Punkt. Was ich noch sagen wollte, ist, dass uns dieser Podcast hier, so viel Spaß er uns macht, doch etwas desillusioniert hat, muss man sagen. Vielleicht mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen für die Hörer. Wir haben 2,5 Jahre gibt es unseren Podcast jetzt, glaube ich, diese ganze Zeit darauf hinarbeitet, eine bestimmte Zahl zu erreichen, dort, wo der Podcast sozusagen gehostet wird. Jetzt ist unser Podcast wirklich gerade dieses Jahr, hat wirklich richtig gute Wachstumszahlen geschrieben und damit möchten wir uns auch auf jeden Fall mal bei euch bedanken, dass ihr unseren Podcast so fleißig gehört habt dieses Jahr. So, wir haben uns dann für die Monetarisierung für unseren Podcast beworben, sodass wir auch ein paar Cent dafür bekommen, so ein paar kleine Krümel vom Podcast-Kuchen sozusagen abbekommen. Und zack, wir wurden abgelehnt von diesem Monetarisierungsprogramm.
Was daran liegt, dass unser Hoster einfach hauptsächlich auf dem amerikanischen Markt arbeitet und uns deswegen auch gar nichts anbieten könnte. Also, wie gesagt, das ganze Podcast Thema vom Hoster bis zur Aufnahme und Regelmäßigkeit, das überdenken wir auf jeden Fall und setzen wir irgendwann dann die nächsten Monate vielleicht mal ganz neu auf. Aber bis dahin hatten und haben andere Sachen einfach Priorität gehabt.
Was nicht heißen soll, dass wir das hier irgendwie nicht mit Herzblut machen. Ganz im Gegenteil, das haben wir ja die letzten Jahre auch bewiesen, dass wir eben diese Zahl erreichen möchten. Und ja, wir möchten euch auf jeden Fall auf der einen Seite einen authentischen Einblick geben, was das hier bedeutet. Wir sitzen hier eben nicht nur und labern ein bisschen, sondern da steckt halt auch ein bisschen mehr Arbeit dahinter. Und auf der anderen Seite, ja, wollen wir das trotzdem halt eben weiterführen und euch ein möglichst cooles Hörerlebnis auch zu bieten.
War das jetzt dein zweiter Punkt?
Das war mein zweiter Punkt, ja.
Okay, dann jetzt, warum Indien?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, erstmal, falls ihr das ganze Drama rund um Indien und was wir für einen Bezug zu Indien haben, noch gar nicht wisst, hört unbedingt mal in die Deep Talk Folgen Nummer 6 und Nummer 7 rein. Die sind letztes Jahr erschienen, letztes Jahr im Juli und August. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns in Nordindien befunden und hatten eben alles andere als eine gute Zeit. So viel mehr müssen wir, glaube ich, an der Stelle auch erstmal gar nicht erwähnen, außer dass wir, ja, ich würde fast sagen, traumatisiert waren von dieser Reise und eigentlich nicht im geringsten damit gerechnet hätten oder auf dem Zettel hatten, dass wir nur ein Jahr später wieder nach Indien reisen. Also klar, unser Fazit war auch, wir geben dem Land auf jeden Fall nochmal eine Chance. Wir hatten jetzt halt auch einfach ziemlich viel Pech, aber dass es so schnell wiederkommt, ich glaube, das stand bei keinem von uns jetzt so richtig auf der Liste.
Und wie kam es dann wieder hoch auf die Liste?
Ja, also ich glaube, es war insofern gar nicht mal direkt unsere Entscheidung, da hole ich vielleicht gerade schon mal ein bisschen aus, weil meine Mama hatte schon seit Jahren den Traum, mit mir nach Indien zu reisen. Und 2020 hatten wir das sogar fest auf dem Plan. Wir waren auch, ich glaube, wir hatten noch nicht die Flüge gebucht, aber waren auf jeden Fall kurz davor. Und es sollte nach Südindien gehen. Also eigentlich wäre bereits vor 5 Jahren meine erste Indienreise gewesen, wäre da eben nicht dieses große C reingekrätscht. Und seitdem stand das halt immer so on hold. Ich wollte das natürlich auch, also das soll jetzt absolut nicht heißen, meine Mama hört ja auch den Podcast, Grüße, dass sie jetzt daran schuld gewesen wäre, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Es war ja auch immer mein Wunsch, mit ihr nach Südindien zu reisen. Aber jetzt hat sich eben dieses Jahr diese Möglichkeit ergeben, dass wir das zusammen machen konnten. Und dann habe ich eben gedacht, ja gut, dann versuche ich jetzt halt einfach schneller als vielleicht erwartet oder als geplant, dieses Trauma zu überwinden. Und mein Gedanke war halt eben auch, der war zum einen aus Hoffnung getrieben, würde ich sagen, andererseits auch aus anderen Meinungen und Erfahrungen, dass der Süden ja ganz anders sein soll als der Norden. Und es war ja auch absolut nicht ihre Verantwortung, dass wir jetzt wieder in dieser Situation sind, wie sie letztes Jahr war. Sie wollte ja auch auf keinen Fall mich unter Druck setzen, mich wieder in diese Ängste zu begeben, die ich aufgrund meiner Erfahrung vom letzten Jahr habe. Ja, also es war ja letztendlich, war es ja meine oder unsere gemeinsame Entscheidung, diese Reise zu machen.
Und dann ging es also für euch beide erstmal in den Süden. Was stand da so reisetechnisch auf dem Plan?
Also unser ursprünglicher Plan war, der wurde ja dann ein paar Mal wirklich von rechts auf links und von links auf rechts gedreht, dazu vielleicht aber jetzt erstmal gleich. Unser Plan war es, dass ungefähr 2 Wochen ich mit meiner Mama durch Kerala reise und wir uns dann in Goa treffen. Also das sozusagen eine Kombination, eine vollkommen andere Konstellation auch, die wir so in der Form noch nicht hatten. Man muss dazu sagen, dass meine Mama reisetechnisch jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist. Also wir sind auch vor unserer Weltreise eigentlich einmal im Jahr zusammen gereist, auch ja meistens in die Ferne. Aber die Konstellation, dass wir zu zweit starten und du dazukommst, hatten wir in der Form noch nicht. Nur andersrum. Also jetzt auf unserer Weltreise hat sie uns ja ein paar Mal besucht, beziehungsweise wir sind nach Thailand zusammengereist und dann hatte sie uns noch mal in Bali besucht. Insofern war das schon auf jeden Fall eine neue Herausforderung für mich auch, die jetzt erstmal ungewohnt war. Und ja, am Ende wollten wir uns dann auf jeden Fall in Goa treffen, um gemeinsam noch eine Woche zu verbringen. Wir dachten dann halt eben, gut, wir waren letztes Jahr schon in Indien, dann lass uns schauen, was geografisch noch nahe liegt, was uns sowieso noch fehlt auf unserer Liste und dann kam eben Nepal noch mit ins Spiel.
Und das war für mich auch, muss ich sagen, die eigentliche Reise und die große Motivation, weil Nepal als Ziel, wie gesagt, wir kommen da auf jeden Fall dann in der nächsten Folge im neuen Jahr auf all das, was wir jetzt gerade erleben, sei es in den Höhen des Himalaya oder in den Tiefen des Chitwan-Nationalparks. Aber so war es für mich eben, dass ich den beiden erstmal ihren Vorlauf gelassen habe und dann lediglich für, was waren es jetzt, 10 Tage, knapp 10 Tage Goa, Agonda, Strandurlaub. Und das wirklich ausdrücklich. Es ging für mich um entspannenden Strandurlaub, was wir ja viel zu selten machen, wirklich bei unseren intensiven Reisen. Und da war ich dann wirklich eine Woche in Agonda am Strand und dann noch 3 Tage in Goa, bevor es dann nach Nepal weiterging. Also für mich wirklich nach einer sehr, sehr intensiven Arbeitsphase erstmal entspannender Urlaub.
Ja, ich bin auch, glaube ich, am Anfang relativ unbedarft in die Sache reingegangen, kommt mir jetzt so in der Retrospektive. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann und wie wir uns dazu entschieden haben, den Flug nach Südindien tatsächlich zu buchen. Aber zu dem Zeitpunkt hat es sich auf jeden Fall so angefühlt, diesmal wird alles anders. Ich überwinde jetzt dieses Trauma und ich habe mir zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, gar nicht so viele Gedanken gemacht. Die kamen erst wirklich relativ unmittelbar vor der Reise.
Und aber die kamen.
Die kamen, was aber daraus oder der Auslöser für diese Ängste, die dann wieder hochkamen und für diese Triggerpunkte, die alles wieder in mein Gehirn reingesogen haben, was letztes Jahr in Indien passiert ist, war wieder mal ein abgelehntes E-Visum. Und das war irgendwie die Initialzündung dafür, dass ich unfassbar unruhig wurde, mir Fragen gestellt habe, die ich mir vorher nicht gestellt habe und gedacht habe, wie naiv um Himmels Willen warst du hier eigentlich jetzt auch noch mit deiner Mutter alleine nach Indien zu reisen?
Ja, und diese Phase war für meine Mama natürlich auch alles andere als ein leichtes, weil man muss sich mal vorstellen, das eigene Kind macht in dem Land, für das man selber so schwärmt, im letzten Jahr die schlimmsten Reiseerfahrungen ever, hat einen Busunfall. Und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie sie auch dann, als wir wieder zurückgekommen sind, so ganz traurig gesagt hat, du willst jetzt erstmal nicht nach Indien, ne? Weil sie halt selber auch gemerkt hat, aufgrund meiner Erfahrung ist dieser gemeinsame Traum jetzt irgendwie geplatzt und das wollte ich natürlich auch nicht. Und dann haben wir ihr jetzt im Vorhinein dieser Reise, nachdem wir dann endlich die Entscheidung getroffen haben, dass wir das gemeinsam machen, haben wir ihr gefühlt täglich irgendeinen neuen Status quo vor die Nase geknallt. Ich flieg nicht oder beziehungsweise du fliegst nicht, ich flieg mit ihr zurück. Sie hat das ja auch immer unmittelbar mitbekommen und hat gemerkt, dass ich diejenige bin, die plötzlich ins Wanken gerät, die sonst immer beim Reisen die sichere Bank war und ich diejenige bin, die sich Sorgen macht, wo ich immer alle ihre Sorgen ihr abgenommen habe und sie jetzt plötzlich in der Rolle ist. Das war für sie ja auch alles andere als eine leichte Situation, für diesen gemeinsamen Traum noch einzustehen. Umso bemerkenswerter, dass sie wirklich irgendwie standhaft geblieben ist und all dieses Hin und Her ertragen hat dafür. Also das rechne ich ihr hoch an.
Also wir haben auf jeden Fall angefangen, uns Filme zu schieben, wie man immer so sagt, uns Gedanken zu machen, weil, also wie kann das sein, dass schon wieder 1:1 wie im letzten Jahr dieses Online-Visum, was irgendwie bei niemandem ein Problem, also auch bei Hannas Mutter oder bei Freunden, Kollegen, was weiß ich, nirgendwo scheint es ein Problem zu sein, für 20 Euro dieses Online-Visum zu bekommen, außer bei uns. Also wir, beziehungsweise zuerst mal Hanna ist wieder abgelehnt worden und das hieß halt dieselbe Prozedur wie damals in Indonesien, in Bali, wo wir extra mit dem Roller 2 Stunden zur Botschaft fahren durften, hieß jetzt in Deutschland, wir durften extra zum Konsulat nach Frankfurt, um es da dann vor Ort zu versuchen, mit einem regulären Visum, was dann nicht 20, sondern 100 Euro kostet.
Ja, es war jetzt nicht nur das Geld. Also klar, das war super ärgerlich. Auf der einen Seite bekommst du das Geld von einem abgelehnten E-Visum nicht zurück. Zudem
weißt du nicht, ob das andere funktioniert.
Genau, es waren halt einfach dann wieder diese Ängste, die ausgelöst wurden, weil alles wieder genau so begonnen hat. Es war eine Blaupause für das Drama, was sich entwickelt hat im vorherigen Jahr. Und das hat mich halt einfach höchst verunsichert. Ich habe wirklich dann auch Zweifel gehabt, ob wir das machen sollten. Es waren Konstellationen in meinem Kopf, wie man irgendwie aus dieser Situation rauskommt. Auf der anderen Seite, ich stand halt auch unfassbar im Dilemma, weil ich wollte unbedingt den Traum von mir und meiner Mama erfüllen und nicht die Schuldige sein, an der es letztendlich scheitert, weil das Ganze ist ja schon mal gescheitert. Ich wollte mich aber auch nicht oder nicht uns wieder in irgendeine Gefahr bringen, weil ich gedacht habe, was, wenn nicht du diesmal dabei bist, in Indien bei diesen absolut herausfordernden Erfahrungen, die wir letztes Jahr gemacht haben, sondern wir als zwei blonde Frauen da jetzt stehen und ich mehr oder weniger mehr Verantwortung ja auch noch auf meinen Schultern lasten habe.
Also in deinem Gedankenkarussell spielte schon eine sehr, sehr große Rolle, dass eben nicht die gewohnte Konstellation mit uns beiden, wo wir halt jeweils wissen, der andere ist da und auch, was kann ich, was kann der andere, wie reagiert der in welcher Situation und einfach dieses eingespielte Team aus jahrelangem Reisen, das hat da schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt in deinen Gedanken, dass ich diesmal einfach nicht dabei war.
Ja, also wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass ich das erste Mal mit meiner Mama gereist bin. Wir waren ja durchaus auch ein eingespieltes Team und haben ja auch schon öfter Fernreisen in, ich sag mal, exotische Länder in Anführungszeichen gemacht. Nichtsdestotrotz war es jetzt lange nicht der Fall. Wir haben uns weiterentwickelt auf den letzten 2 Jahren Weltreise. Uns vielleicht auch ein Stück weit, was das Reiseverhalten angeht oder den Erfahrungsschatz, verändert. Und ich konnte eben halt auch nicht so ganz einschätzen, wie das jetzt noch halt so zusammenpasst. Meine Mama war schon mal in Indien, das auch dazu gesagt. Das war aber in einem organisierten Rahmen mehr oder weniger, in einem medizinischen Projekt. Und was mir, glaube ich, die Angst ausgelöst hat, war nicht die Tatsache, dass ich alleine mit Mama verreise. Das habe ich schon öfter gemacht. Es war eher der Punkt, ich bin selber unsicher mit diesem Land.
Unseren Erfahrungen, die wir in Indien gemacht haben.
Wäre ich jetzt letztes Jahr nicht in Indien gewesen, wäre ich unbedarfter in diese Situation reingegangen. Die Fernreisen, die wir sonst als Backpacker gemacht haben, also auch Mama ist mittlerweile unter die Backpacker gegangen, waren mehr oder weniger Reiseziele, wo ich mich selber sicher gefühlt habe, allen voran Peru. Wusste ich vollkommen, was auf mich zukommt und konnte entsprechend auch die Unsicherheit, die vielleicht auf Seiten des Elternteils ja noch viel eher da ist, auffangen und Sicherheit bieten als jetzt. Jetzt war die Konstellation fast umgedreht. Da war meine Mama diejenige, die die Rolle der Sicherheitsdenkenden, anders. Also ich hatte mehr Bedenken, was die Sicherheit angeht, als sie es hatte. Das war irgendwie auch absurd und neu.
Weil du auch eher die Reiseleitung warst, die in Verantwortung stand, oder? Das hatte ja ganz viel mit den Gedanken, mit dem Druck zu tun, dass du da auch was gewissermaßen zeigen und liefern wolltest. Und dazu halt auch wirklich, also nochmal reingehört gerne, wir haben es schon gesagt, in die Folgen von letztem Jahr, also von abgelehnten Visum mit immensen Theater ging es da dann eben über Fake-Unterkünfte, über unseren wirklich heftigen Busunfall bis hin zu Ausflügen, die auch ein absoluter Reinfall waren, mindestens zwischenmenschlich.
Ja, zwei Sachen dazu noch. Einerseits, wir haben auch noch stundenlang an einem Bahnsteig, an einem überfüllten Bahnsteig in Delhi wegen einem nicht kommenden Zug verbracht. Ja. Das alleine als mit zwei blonden Frauen.
Und auch der Abschluss in Leh, wo uns unser Gastgeber einfach kein Taxi gerufen hat und wir da morgens um 5 Uhr standen und zum kleinen Flughafen mussten, ohne dass irgendwer da war.
Ja, und auch einfach der Umgang mit mir als Frau in Nordindien, auch nicht überall. Ich glaube, das Thema haben wir auch in den vergangenen Podcast-Folgen zu Genüge behandelt. Aber da habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, okay, du wirst bei unserer letzten Indienreise wahrscheinlich schon einfach durch deine männliche Präsenz etwas abgefangen haben, was uns vielleicht mit voller Bandbreite jetzt treffen wird.
Das wird auch mit Sicherheit gleich ein Thema, wenn wir dann so ein bisschen die Erfahrungen in den Regionen im Norden mit denen jetzt im Süden vergleichen. Aber erst noch mal ein wenig strukturiert weiter. Ja. Also, das Visum wurde abgelehnt, erstmal nur bei dir, weil man macht das einen Monat vor Abflug und bei mir war halt ein Monat vor Abflug später. Deswegen gab es erst deine Bewerbung und deine Ablehnung. Und die hat dann natürlich die ganz großen Zweifel hervorgerufen, irgendwie ob und überhaupt und wieso, wie das Ganze durchziehen. Was dann nämlich noch dazu kam, waren wirklich ständige Flugänderungen von Air India in dem Fall aus. Also da kamen wirklich gefühlt täglich Nachrichten rein, wieder eine halbe Stunde früher, später. Und dadurch hatte man dann halt auch teilweise die Möglichkeit oder man dachte, man hätte die Möglichkeit, Flüge kostenfrei zu stornieren. Und ja, das war tagelang ein absolutes Hin und Her.
Ja, auch die Entscheidungsfindung dann letztendlich einfach. Zwischenzeitlich stand dann zur Debatte, weil dein Flug nach Indien, also nach Goa, so stark verändert wurde, dass du tatsächlich aus dem Flug rausgekommen bist, stand zwischenzeitlich zur Debatte, ob du überhaupt gar nicht nach Indien kommst.
Dass ich mir das Theater mit dem Visum, was ja mutmaßlich bei mir auch abgelehnt worden wäre und dann für 100 Euro aufs Konsulat und so weiter, dass ich mir dieses Theater für 10 Tage Strandurlaub spare und wir uns dann vielleicht einfach erst in Nepal treffen.
Ja, das hat bei mir wiederum für noch mehr Unsicherheit gesorgt, weil für mich war in dem Moment vor der Reise, jetzt im Nachhinein sehe ich das vielleicht auch anders, aber vorher hat mir das die Sicherheit oder den Anker, den ich in Gedanken an die Zukunft hatte, geraubt. Also unter den Boden weggezogen. So, wie, ich soll jetzt auch noch alleine irgendwie nach Nepal fliegen und vielleicht treffen wir uns da irgendwo in dem wuseligen Kathmandu. Ich war ja selber da noch nicht und hab dann gedacht, boah, nee, das macht jetzt alles für mich irgendwie noch schlimmer, wenn wir uns auch noch in einem anderen Land treffen. Es hat mir alles wirklich den letzten Nerv geraubt. Die Flugveränderungen oder die Flugverspätungen, die haben dann auch nicht aufgehört. Ehrlich gesagt sogar bis zum Gate in Frankfurt, als ich mit der Mama nach Delhi fliegen wollte. Also da war nur unser Umstieg. Aber selbst da hatten wir noch eine Flugverspätung bekommen. Es hat eigentlich exakt genauso begonnen wie letztes Jahr.
Ja, also das waren so die Hin und Hers. Also zwischendurch dachte ich halt, ich lasse den Indien-Part und wir machen nur Nepal. Wir lassen es ganz. Ihr beide macht nur Indien und kommt dann einfach zusammen wieder.
Da hatte ich sogar
das war auch ein Thema.
Da war der Flug schon gebucht, den konnte ich dann nochmal stornieren. Also es war ein endloses Hin und Her. Wir haben irgendwie nicht richtig geschlafen. Es war eine ganz schwierige Phase. Letztendlich haben wir unseren Plan genauso umgesetzt wie ursprünglich.
Letztendlich haben wir in den sauren Apfel gebissen. Ich habe das mit dem Online-Visum erst gar nicht versucht und einfach direkt das reguläre Visum beantragt. Ja, bin auch jetzt gefühlsmäßig froh, dann mal diese gute Woche oder diese 10 Tage Strandurlaub in Südindien gehabt zu haben. Das kann man nämlich auch machen.
Ja, ganz überraschend, klar.
Also überraschend, vielleicht für viele hat man gar nicht so auf dem Schirm. Da sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Strände und das auch gut. Wir waren jetzt noch so ein bisschen in der Nebensaison, aber absolut nicht überlaufen. Haben, glaube ich, viele nicht so auf dem Schirm.
In Goa, ja. Also die Woche, muss ich wirklich sagen, die hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass wir so gut abschalten können. Gerade für mich war es auch die perfekte Kombination eigentlich, erst mit Mama 2 Wochen durch Kerala zu reisen. Da haben wir mehrere Orte besucht, hatten ein bisschen mehr Sightseeing, ein bisschen mehr Action. Und diese Indienreise dann eben zu dritt ganz chillig in Agonda am Strand ausklingen zu lassen, wo, muss man dazu sagen, quasi gar kein Mobilnetz ist und wir gezwungenermaßen ein bisschen auch von der Arbeit abschalten konnten. Hat wirklich richtig gut getan, bevor wir jetzt hier halt in Nepal wieder mit Abenteuern zugeschüttet werden.
Ja, also es war sowohl stromtechnisch als auch vom Mobilfunknetz so ein Kommen und Gehen, was einen dann auch so ein bisschen gut davon abgehalten hat. Also man konnte kaum ernsthaft online arbeiten und von daher haben wir es da gut geschafft, uns mal zu entspannen, uns ein bisschen zu setteln und nachdem ihr schon ein paar Tage Reise hinter euch hattet. Ja, wie waren denn dann so die Erfahrungen nach den ganzen Ängsten und Bedenken? Was hat sich bewahrheitet, was überhaupt nicht? Wie sind die 2 blonden Frauen so durch Indien gekommen?
Ja, im Nachhinein hört sich das dann natürlich immer so ganz lapidar an, aber besser als gedacht. Ich glaube, wenn ich jetzt die Reise letztes Jahr und die Reise dieses Jahr vergleiche, ich habe Indien letztes Jahr, bin ich an die Reise so rangegangen, dass ich dachte, okay, es wird krass werden. Die Erwartung hatte ich.
Okay.
Es wurde aber extremer in die negative Richtung. Dieses Mal war es so, ich wusste, Indien wird extrem, Indien wird mich herausfordern, Es ist aber in die andere Richtung umgeschlagen.
Ja.
Also man kann sagen, das Drama war mit dem Zeitpunkt der Ankunft in Fort Kochi in Kerala vorbei. Im Nachhinein betrachtet. Ich konnte zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wissen, was noch kommt. Aber nachdem, wir hatten einen super, super kurzen Zwischenstopp in Delhi. Ich glaube, das waren 1:20 Stunden, weil unser erster Flug von Frankfurt nach Delhi Verspätung hatte. Air India hatte mal wieder eine Flugveränderung. Es hat aber irgendwie, ich weiß nicht wie, funktioniert, dass wir gerade noch so den Anschlussflug bekommen haben. Das heißt, es hat alles funktioniert. Wir sind in Kochi gelandet. Und was mir sofort aufgefallen ist und überhaupt gar nicht meine Erwartungen erfüllt hat, war die Tatsache, dass wir aus dem Flughafengebäude rausgegangen sind und uns hat niemand, buchstäblich niemand, angesprochen, ob wir ein Taxi haben wollen, wo wir hin möchten, ob wir eine SIM-Karte möchten oder dergleichen. Also wir wurden nicht annähernd belagert, wir wurden nicht mal von einer Person angesprochen. Wir konnten ganz in Ruhe außerhalb vom Flughafengebäude Geld abheben, ohne dass irgendwelche indischen Männer um uns herum gestanden haben und auch ganz sachlich eine SIM-Karte besorgen. Also das hat mich bei der Ankunft am meisten positiv schon mal überrascht und ich habe zur Mama gesagt, das hier ist ein vollkommen anderes Indien als letztes Jahr.
Das heißt, viele Ängste und Bedenken haben sich dann alles andere als bestätigt. Ihr hattet in Südindien ein gänzlich anderes Reiseerlebnis. Und wie viel, also ich denke, es ist ein wesentlicher Punkt, aber du kannst jetzt nochmal sagen, wie viel das für dich eine Rolle gespielt hat, dass Indien halt auch im letzten Jahr einfach ganz am Ende der Etappe stand, dass es unser 7. Monat nonstop auf Reisen war. Und wir dann noch Indien drangehängt haben vor der Deutschlandrückkehr. Das ist ja schon mal eine gänzlich andere Voraussetzung als jetzt, wo wir mit der klaren Intention Indien starten.
Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht spielt das bis zu einem gewissen Prozentsatz eine Rolle, aber ich würde sagen, da sind noch andere Faktoren, die vielleicht auch entscheidender sind.
Natürlich.
Ja, die auch entscheidender sind, weil ich glaube, selbst, es ist alles spekulativ, aber selbst wenn wir letztes Jahr am Ende unserer 8-monatigen Asienreise nach Südindien gereist wären, hätte es ganz anders ausgesehen. Zudem muss man sagen, wir waren letztes Jahr im Sommer in Indien, ja, wo größtenteils außer in Leh Ladakh Regenzeit ist. Das hat natürlich auch in gewisser Art und Weise die Stimmung gedrückt, für gewisse Probleme gesorgt, wie letztendlich ja auch, dass der Zug da Verspätung hatte oder gar nicht gekommen ist.
Wir haben dann übrigens über Uber uns einen Fahrer gesucht für eine 5-6 Stunden Zugstrecke.
Letztes Jahr.
Und sind dann, was waren es, waren schon irgendwie so 70 oder 80 Euro oder so, ne?
Ja, ich glaube auch.
Also super wenig dafür, aber schon sehr, sehr viel Geld dafür, dass wir einen Zug bezahlt hatten, den man natürlich auch nicht wiederkriegt. Letztendlich ist der Zug natürlich dann auch noch gekommen und wäre auch schneller gewesen als der Fahrer. Aber das waren eben alles so die Dramen, die sich da abgespielt haben.
Ja, und was natürlich auch ein gewisser Faktor ist, da war ich jetzt auch ehrlicherweise, ich habe es dankbar angenommen, wo wir ja schon immer sehr low budget unterwegs sind und versuchen, unseren Standard irgendwie auf ein Minimum zu halten, war die Reise mit meiner Mama jetzt natürlich von einem etwas höheren Standard geprägt, als wir es jetzt vielleicht gemacht hätten. Trotzdem muss man sagen, immer noch auf einem super günstigen Niveau. Was bedeutet, also wir haben trotzdem in Homestays übernachtet und sind, weil das wollten wir halt auch wirklich, dass wir die Kultur irgendwie kennenlernen, wirklich das Leben da halt eben hautnah mitbekommen. Das war für Mama vielleicht im ersten Moment teilweise ein bisschen schockierend, dann doch den Standard zu sehen, wie man selbst in Südindien, Kerala ist ja der Bundesstaat mit der höchsten Bildungsquote und entsprechend auch mit dem, ja, gewissermaßen höchsten Standard in ganz Indien. Aber selbst da leben Familien in der Mittelschicht auf einem Niveau, wo man vielleicht wenn man einen deutschen Standard gewöhnt ist, erstmal schlucken muss. So. Also sowas haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Was wir uns jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite gegönnt haben, waren Privattransfers. Also man muss aber wirklich sagen, die öffentlichen Busse, die Local Busse, die da in Kerala von Ort zu Ort verkehren, die waren schon wirklich, wirklich krass. Also das hätte ich auf einem etwas höheren Niveau erwartet, muss ich sagen. Also das waren wirklich so Local Busse, wie man sie sich vorstellt, mit Gittern als Fenstern. Das musste jetzt vielleicht in der Konstellation nicht unbedingt sein. Insofern habe ich dankend angenommen, dass wir uns da jetzt einfach mal in ein Auto setzen und von Kochi nach Munnar und von Munnar nach Aleppo fahren. Das hat schon auch uns einfach Nerven gekostet, die wir an anderer Stelle eben ja dann auch gewisse Situationen besser handeln konnten, denke ich.
Ja, völlig klar. Wir haben da mittlerweile ja auch einiges an Erfahrung und man muss immer abwägen, ob man jetzt den ungemütlichen Weg, das hatten wir ja auch in Tansania zuletzt, welche Busfahrt man auf sich nimmt und wie viel Geld man spart oder welches Erlebnis man möchte. Und das ist natürlich eine völlig andere Konstellation, wenn ihr beide dann reist oder den Urlaub gemeinsam verbringt. Aber dann kam eben auch für mich eine völlig neue Erfahrung, die ich so, ich weiß es gar nicht, ob überhaupt schon mal. Also ich hatte vor ein paar Jahren so eine Solo-Fitness-Reise, wo ich mal ein paar Tage in Teneriffa war.
Das war zu dem Zeitpunkt, als ich mit Mama in Peru war, 3 Wochen, glaube ich.
Das kann gut sein, so mit genauen Jahreszahlen und Zeitpunkten habe ich es da nicht so. Aber das war auf jeden Fall so eine Solo-Reise-Erfahrung, von denen ich in den letzten 11 Jahren gar nicht so viele hatte. Nämlich dementsprechend war diese Solo-Anreise da für mich auch durchaus was Außergewöhnliches. Insbesondere, weil ich dann natürlich ganz anders gefahren bin und einen absoluten Schnapperflug erwischt habe, der mich von Frankfurt über Istanbul und Mumbai, also mit 2 Zwischenstopps bis nach Goa geführt hat. Also ich war da schon so 12 Stunden unterwegs, mit Zeitverschiebung wahrscheinlich noch deutlich länger. Ja, so alleine mal wieder die ganzen Prozesse zu durchlaufen und dann auch mal da 3 Stunden und mal da 5 Stunden am Flughafen zu haben, das war dann auch wieder mal was Neues.
Aber wie ist das bei dir so gefühlstechnisch? Weil ich scheiß mir ja immer in die Hose davor, so in der Zeit. Jetzt war es ja bei dir so, du warst schon knapp 10 Tage alleine in unserer Wohnung zu Hause und bist dann alleine losgeflogen. Ich glaube, das wäre, wenn ich mich jetzt selber in die Lage reinversetze, die schlimmste Zeit für mich gewesen. Wenn ich einmal am Flughafen bin und ich dann quasi das Ziel vor Augen habe, dann hört das bei mir halt schlagartig auf, weil dann bin ich irgendwie drin.
Ja.
Aber so diese Phase davor, die wäre bei mir...
Nee, die genieße ich halt auch richtig.
Das wäre bei mir ein psychischer Breakdown gewesen.
Das ist halt so der Punkt. Also ist jetzt nicht so, dass ich das dann erst irgendwie realisiere, was ansteht oder so. Aber es ist schon so, dass ich mir die Tage vorher halt gar keine Gedanken mache. Ich bin erstmal alleine, genieße auch erstmal die Situation alleine.
Du denkst erstmal gar nicht an die Zukunft.
Und da ja auch. Also das ist ja auch immer komplett konträr, wenn wir uns irgendwie trennen und ein paar Tage nicht sehen. Ne, dann ist für dich ist ja immer so, die ersten 1, 2, 3 Tage, wo wir uns trennen, sind für dich schwierig. Ja, und dann vergisst du mich. Und andersrum ist es bei mir, die ersten 2, 3, 4 Tage genieße ich richtig und dann fällt mir so auf, huch, ich bin ja alleine. Ich muss ja das jetzt plötzlich selber machen.
Ja, genau. Und bei dir ist das rein praktisches Niveau, weil du merkst, was ich beispielsweise in der Reisevorbereitung alles mache, zu Hause mit, weiß ich nicht, diesen stupiden Sachen eben wie sauber machen, Wäsche verräumen, Müll, das auch überall der Müll
ist. Das hört sich jetzt wieder so an, als würdest du den ganzen Haushalt übernehmen. Das ist ja
nee, aber das sind Sachen, die hast du vielleicht vor der Reise sonst nicht so auf dem Schirm.
Genau. Und diesmal musste ich halt wirklich auch dafür sorgen, dass wenn wir jetzt in 2 Wochen wieder zu Hause sind, dass es da keinen großen Schreck und Donnerwetter gibt, sondern die Wohnung einigermaßen gut hinterlassen wird von mir.
Ja, wir haben ja jetzt einen wieder. Das ist ja das Neue daran.
Yes.
Jetzt will man ja auch, dass die Wohnung auch dann so hinterlassen wird, wie man sie verlassen hat. Oder in meinem Fall, wie man sie verlassen hat und die Pflanzen nicht danach tot sind.
Also, Herausforderung, Solo-Anreise auf jeden Fall war da, aber war auch zu meistern. Habe ich geschafft, für mich auch das Zeichen, hey, das geht auch. Und dann hatte ich sogar eine Übernachtung in, wie hieß der Ort? Ich weiß es gar nicht mehr. So ein Majorda. Ein anderer Strand oberhalb, wo ich auch schon mal dann kurz direkt am ersten Nachmittag am Strand war, mit die erste Kuh begrüßt habe beim Sonnenbaden und dann eine Übernachtung alleine für mich hatte, bevor ich dann am nächsten Morgen mich aufgemacht habe, um euch am Bahnhof zu treffen.
Boah, und selbst als wir zu diesem Bahnhof gefahren sind in Kochi, habe ich es noch nicht für möglich gehalten, dich am nächsten Tag zu sehen. Weil dann auch wirklich noch, das war wieder so eine typische Indien-Situation. Es gibt eine App, wo man live sein Ticket sieht oder beziehungsweise live verfolgen kann, wo der Zug ist, ob der pünktlich ist und auch seinen Sitz quasi in so einem Sitzplan, wie man das sonst so vom Flugzeug kennt, halt eben sieht. Und plötzlich war ein Ticket in dieser App weg. Also nur noch meine Mama hatte das Zugticket und meins war verschwunden. Und ich dachte schon so, ach du Scheiße, jetzt kommt es doch noch hier auf den letzten Drücker, das Drama zurück. Und wir haben irgendwie doch nur noch einen Platz, weil Überbuchung oder sonst was. Ich habe wieder so einen Film geschoben in diesem Taxi. Letztendlich ging auch dann das gut. Und vielleicht noch mal kurz, bevor wir vielleicht auf unsere Zeit in Goa dann zu sprechen kommen, falls du da noch was zu hast, zu unserer Erfahrung in Kerala. Wie gesagt, zwei Frauen, das ist ja auch immer so ein Klischee, was ich eigentlich gar nicht mag, wenn andere alleinreisende Frauen so sagen, ja, ich bin alleine als Frau durch Land XY gereist, bin ich ja eigentlich überhaupt kein Verfechter von, sich damit irgendwie, ja, irgendeine Besonderheit da, sich als besonders darzustellen, weil, ja, weiß ich nicht. Weil ich
nichtsdestotrotz hast du dir diesbezüglich Bedenken geschoben.
Ja, genau, weil wir halt eben sehr unschöne Situationen, was das angeht, im letzten Jahr hatten. Und ich muss wirklich sagen, nicht eine Situation hat mich annähernd daran erinnert. Weil ich oder auch wir, da kann ich für uns beide sprechen, wir wurden nicht einmal ignoriert, ganz im Gegenteil. Die Inder und Inderinnen natürlich, waren super aufmerksam, super hilfsbereit, zuvorkommend. Ich wurde sogar jetzt mit Ma'am angesprochen, was du letztes Jahr mit Sir hattest, war bei mir jetzt Ma'am, was mir schon wieder fast an Freundlichkeit oder an, ja, fast zu so weit geht.
An Ehrfurcht, Respekt.
Genau. Also nicht annähernd. Dieser Punkt hat sich 0,0 bestätigt.
Also nicht nur entspannter, ruhiger, angenehmer Strandurlaub, sondern eben auch durch ganz viel Atmosphäre. Es ist nicht so laut, es ist nicht so hektisch, es ist nicht so dreckig.
Ja, also ist nicht so laut, kann ich jetzt für Kochi beispielsweise nicht bestätigen. Okay. Ja, da war es aber ja trotzdem kein Vergleich zu Delhi.
Also kommen wir jetzt eben dazu. Wir waren jetzt im Süden, wir waren letztes Jahr im Norden. Ist es das? Verläuft da eine Grenze durch Indien? Ist es zweigeteilt? Sind die Leute oben so, unten so? Sollten wir jetzt nur noch nach Südindien fahren?
Nee.
Was können wir aus unseren Erfahrungen darüber jetzt diskutieren? Also auf jeden Fall deine Erfahrung in dieser Reise, Leute, vielleicht angenehmer, freundlicher, zurückhaltender. Es war auf jeden Fall eine ganz andere Indien-Erfahrung jetzt für euch beide im Süden.
Ja, also ich will es auf keinen Fall über einen Kamm scheren. Das wisst ihr, das versuchen wir in jeder Folge irgendwie zu betonen und möglichst reflektiert an solche schwierigen Themen, gerade wenn es um Vergleiche geht, ranzugehen. Fakt ist, Indien ist ein riesengroßes Land mit der größten Bevölkerung rein numerisch betrachtet. Und auch was das Wachstum angeht, selbstverständlich kann man nicht sagen, Indien ist überall gleich. Vom südlichsten Zipfel fast an Sri Lanka grenzend bis hoch in den Norden in Leh Ladakh. Selbst wenn du dich daran erinnerst, letztes Jahr, als wir so von der Region Rishikesh, Delhi, Agra, wo so die meisten Sightseeing-Touristen in Indien sind, sag ich mal, unterwegs sind, nach Leh Ladakh geflogen sind. Das war wie, als wären wir in einem anderen Land gelandet. Also erstmal muss man festhalten, Indien ist nicht gleich Indien. Indien hat unfassbar viele Facetten. Und auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten, man ist immer ein Produkt aus den Erfahrungen, die man sammelt.
Und, definitiv.
Ja, und wir haben halt eben jetzt eine nicht so schöne Nordindien-Erfahrung gemacht, was nicht heißen soll, dass Nordindien gemieden werden sollte.
Dass sich das nicht beim nächsten Mal auch wieder ändert. Also, du hattest es gerade schon erwähnt, ich bringe den Fakt nochmal in den Vordergrund. Indien, das ist nicht nur ein Land, das ist quasi, also von der Dimension her kann man das eher auf Kontinentebene setzen. Es ist mit über 1 Milliarde Menschen die größte Demokratie der Welt. Und damit sind wir auch ein bisschen im politischen Betrieb.
Ui, was hast du denn ausgepackt hier?
Wo ich nämlich ausnahmsweise mal so ein bisschen recherchiert habe, um auch da Unterschiede zwischen Nord und Süd rauszuarbeiten. Und zwar, du hattest das eben schon ein wenig anklingen lassen mit Kerala, meintest du, wäre die...
Das ist der Bundesstaat mit der höchsten Bildungs- oder andersrum gesagt, man kann es daraus schlussfolgern, hat die geringste Analphabetisierungsquote in Indien. Also genau. Die am besten gebildeten Menschen leben in der Regel in Kerala.
Ja, jetzt ist Alphabetisierung nicht gleich hochgebildet. Da muss man mit Sicherheit statistisch auch nochmal einen Unterschied machen. Damit kann man schon mal sagen, dass die wenigsten Analphabeten in Kerala leben. Aber prinzipiell habe ich in der Richtung weiter recherchiert und man kann auf jeden Fall festhalten, dass stärkere Bildung und auch Wirtschaft eher im Süden angesiedelt ist.
Insbesondere mit dem Silicon Valley Indiens, mit Bangalore. Ne?
Yes. Und auf der anderen Seite haben wir aber dieses immense Bevölkerungswachstum, dieser wahnsinnige Zuwachs, der primär im Norden ist. Weswegen aktuell auch eine große politische Diskussion bis Streit ist über die Einflüsse, ob man da jetzt einfach nach Anzahl Einwohner geht und der Norden dann eben viel, viel mehr Einfluss hat. Oder ob man irgendwie nach wirtschaftlicher Stärke geht und so weiter. Also innerhalb von Indien sieht man Sachen, die man sonst global eher so im Länder- oder eher so im Kontinentvergleich sieht. Nämlich, und das ist ja überall so, Höhe Bevölkerungsdichte und ein krasses Bevölkerungswachstum und eine sehr, sehr junge Bevölkerung haben wir ja meistens in Entwicklungsländern, die wirtschaftlich eben noch nicht so weit, noch nicht so stark sind. Siehe auch das, was wir in vielen Monaten in Afrika erlebt haben. Weil mit mehr Bildung und mit einem höheren Standard, Lebensstandard und Wirtschaftsleistung sinkt die Geburtenrate. Das ist in Deutschland in den letzten 50, 60 Jahren passiert. Und das passiert eigentlich in jedem Land. Mit mehr Bildung und einem höheren Wirtschaftsstandard sinkt die Geburtenrate. Und letztendlich, hier reden viele davon, das sei ja ein Problem. Das Problem ist unser System, was darauf aufbaut, dass immer mehr Kinder nachkommen. Weil auf Dauer, wenn wir global gucken, können wir es uns überhaupt nicht erlauben, diese Welt immer weiter überzubevölkern. Aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, diese Thematik und diese Abdrift.
Lass mich da kurz reingehen, jetzt noch zu diesem Nord-Süd-Schnitt. Man muss natürlich auch sagen, im Norden, also die indische Regierung ist ja sehr hindu-nationalistisch. Sprich, genau. Die möchten eigentlich einen hinduistischen Staat. Jetzt ist ja die größte Konkurrenz in Indien, insbesondere halt in dem Norden, im Norden an den Grenzen zu Pakistan im Westen und Bangladesch im Osten, der Islam. Und deswegen kommt es da halt eben mehr zu Reibereien. Insbesondere Kaschmir-Konflikt haben wir selber uns sehr, sehr intensiv letztes Jahr mit beschäftigt, weil wir annähernd in der Region waren. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, Ende letzten Jahres gab es da ja auch noch mal eine Eskalation. Weshalb die Sicherheit im Norden vielleicht generell etwas fraglicher ist als im Süden, wo wir auch einen hohen Anteil beispielsweise an christlicher Bevölkerung haben, was wiederum an der Kolonialzeit liegt. Weil uns ist ja auch aufgefallen, oder das war uns eigentlich vorher auch schon bewusst, dass ein großer portugiesischer, teilweise auch niederländischer Einfluss an der Südküste, an der Südwestküste Indiens herrscht. Fort Kochi zum Beispiel war die erste europäische Siedlung in ganz Indien, hat heute wirklich auch viele portugiesische architektonische Einflüsse, auch niederländische zum Teil. Und am extremsten ist das ja eigentlich zum Vorschein gekommen in Fontainhas, ja. Ist selbst sogar schon portugiesischer Name,
ja,
in
also
Goa.
Fontainhas ist wirklich so ein Viertel, du denkst dir, du bist irgendwo in Rio, in Brasilien, ja, ja. In Portugal oder sonst also, wo.
Absoluter Culture Clash auf jeden Fall.
Richtig, also und da denkst du halt echt nicht, du bist in Indien. Also auch Old Goa, auch die ganzen Kirchen, Basilika, Kathedralen, die da aufgetürmt sind an Kolonialbauten.
Und ich glaube rein dadurch, dass der christliche Anteil höher ist und ein Einfluss durch die Kolonialzeit sich bis heute noch im Alltag der Menschen irgendwie einwebt. Wir haben ja auch erst gesehen, die Portugiesen sind aus Goa, glaube ich, irgendwann erst in den 60er Jahren. Ich weiß jetzt nicht
genau die Jahreszahl. Ja, wir haben uns da ein bisschen reingehängt thematisch auch. Ist ja immer spannend zu sehen, wie so eine Kolonialherrschaft dann heutzutage verstanden wird, ob man da mit Hass drauf zurückblickt oder ob man sagt, hey, das hatten wir ja auch sogar in Afrika teilweise, hey, die haben uns weitergebracht, die haben den Fortschritt gebracht. Da gibt es ja ganz verschiedene Ansichten, ob das jetzt eine Schreckensherrschaft war oder nicht. Ja.
Auf jeden Fall glaube ich einfach, dass die Menschen, die im Süden aufgewachsen sind, auch aus dem Grund nicht nur offener der westlichen Welt einfach gegenüberstehen und deswegen vielleicht auch nicht diese sexistischen Rollenbilder gegenüber einer Frau so vorherrschend sind, weil erstens die Bildung weiter ist und man ist offener gegenüber dem Westen.
Das würde ich jetzt persönlich nicht unbedingt der christlichen Kolonialisierung zuschreiben. Also werde ich jetzt nicht sagen, danke an das Christentum,
denn
die Rolle der Frau im Christentum ist vor ein paar hundert Jahren auch noch eine andere gewesen.
Einfach, dass man europäische Einflüsse noch heute im Alltag merkt und vielleicht deswegen auch eher auf Europa blickt, als es der Norden tut.
Also vor allen Dingen haben wir im Norden eben diese sehr, sehr dominanten nationalen Narrative. Also der Nationalstolz und dieses populistische Wir zusammen gegen die, wie du eben sagtest, die da drumherum, Pakistan und so weiter, auch wir Hindus gegen die Muslime. Und im Süden haben wir viel, viel mehr Vielfalt, so würde ich sagen. Nicht unbedingt jetzt die Orientierung am christlichen Glauben, nur vielleicht auch ein bisschen, aber tendenziell deutlich vielfältiger als dieses populistische nationale Narrativ. Ja. Denn Präsident Modi, nochmal, größte Demokratie der Welt, Modi ist der Präsident, der ist hauptsächlich im Norden sehr, sehr stark und sehr, sehr angesehen, weil er da mit seinem hindu-nationalistischen Sprech die Leute abholt und erreicht.
Ja,
die unzufriedenen Massen. Aber wie wir selber erfahren haben, in persönlichen Begegnungen und Gesprächen, im Süden eher politische Unzufriedenheit. Anhand von einem Beispiel ganz besonders.
Ja, wir haben eine Backwater-Tour in Agonda gemacht. Also nicht die berühmte in Aleppo, die habe ich mit Mama zusammen gemacht. Aber in Agonda in Goa gibt es eben auch noch so ein bisschen Backwaters. Und unser, Guide ist das falsche Wort, Skipper.
Ja, doch. Also
Bootsführer auf jeden Fall. Haben wir auch da übrigens für entschieden. Da ganz, ganz kurzer Exkurs. Entscheidet euch, wenn ihr selber eine Südindienreise plant und gerne Backwater-Touren machen möchtet, auf jeden Fall für unmotorisierte Boote. Wir haben das in beiden Fällen gemacht und es ist nicht nur nachhaltiger, man hat auch eine ruhigere Atmosphäre, man kann besser Vögel beobachten, die weniger vor dem Motor irgendwie abhauen. Ja, und es ist einfach in allen Belangen tausendmal besser, als da mit irgendeinem Hausboot oder einem motorisierten Schnellboot durchzurasen. Auf jeden Fall hat er uns erklärt, dass die Agonda Backwaters in privater Hand liegen, woraufhin ich nachgefragt habe, okay, also sprich, es ist nicht national geschützt. Und er meinte so, nein, das wäre auch gut so, weil der Staat würde die Natur hier nur zerstören. Da gab es wohl ein anderes Beispiel auch in der Gegend, wo der Staat einen Naturraum gepachtet hätte und eigentlich letztendlich nur kommerzialisiert genutzt hat und ja, abgeholzt wurde für Zwecke der Kommerzialisierung.
Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Je nach Land, je nach Regierung, je nach Grad der Korruption oder der Gier nach wirtschaftlichem Erfolg ist es nämlich so, und ob das jetzt in Teilen Afrikas, haben wir das durchaus erfahren, aber ich denke da insbesondere auch an Südamerika und Regierungen
in Amazonas-Gebiet,
Peru, ja, oder in Brasilien, wo teilweise halt Privatisierung von natürlich ordentlichen Organisationen, die entsprechende Ziele verfolgen und gut arbeiten, aber dass Privatisierung der bessere Umweltschutz ist und der sicherere und der kontrollierte, weil man eben der Regierung auf diesem Gebiet absolut nicht trauen kann. Und so ist das durchaus mit, ja, ob das jetzt Regenwald ist, den man sichert in Brasilien Amazonas oder in Peru Amazonas, aber auch mit Sicherheit mit einigen Private Reserves in Afrika, wo wir anfangs immer so gedacht haben, ja, das ist auch jetzt eher ein Zoo, wenn sich jemand da privat ein paar Tiere hält. Aber da gibt es auch Sonne und Sonne. Ne?
Sonne und Sonne. Okay. Ich wollte gerade noch kurz auf Kerala zu sprechen kommen, weil du Patriotismus in Nordindien angesprochen hast. Auf der anderen Seite stellt sich Kerala gerne gesondert dar. Nicht, dass die jetzt wirklich rein politisch und organisatorisch unabhängig werden oder Unabhängigkeitsansprüche pflegen, wie jetzt zum Beispiel Katalonien in Spanien oder so. Aber alleine auf dem Reiseführer steht Südindien und Kerala. Also Kerala wird irgendwie häufig wird gesondert genannt, und man hat auch durchaus gemerkt, das waren zum Beispiel Verhandlungsgespräche in Fort Kochi in irgendwelchen Souvenirshops, wo wir eine Bauchtasche kaufen wollten. Wir haben ja diese Himalaya-Hemd-Bauchtaschen aus Nordindien letztes Jahr gekauft, und die gab es interessanterweise auch im Süden, und Mama wollte sich so eine kaufen, und der Verkäufer hat eben meine gesehen und sagt so abfällig, ach, die hast du aus dem Norden. Und ich glaube wirklich, also das habe ich auch schon von mehreren gehört, oder man merkt es auch sehr, sehr schnell, wenn man wirklich längere Zeit auch dann mit Locals sich unterhält. Es gibt fast so einen, ich nenne es mal, innerindischen Rassismus. Also die vom Norden gucken skeptisch auf die im Süden,
aber hey,
und andersrum.
Was sagen wir denn über die Bayern?
Ja gut, aber wir befinden uns auch in der Mitte von Deutschland.
Das, ja, halt aber so, das ist ja genauso die...
Ich glaube aber viel, viel stärker.
Jetzt, ob das jetzt Spaßerei ist,
nee,
sich
schon,
lustig machen, oder du gleich in die Kerbe schlägst. Also wir machen es ja auch lustig über die Bauern, über die Bayern da unten.
Es hat nicht diese humorvolle Note, es hat schon eher diese ernsthafte Note. Hatte ich schon.
Na gut. Also, wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer Stunde hier. Wir machen gerade mal, also wir wrappen das Ganze hier einmal kurz ab. Und zwar, wir haben festgestellt, es gibt begründete Unterschiede auch zwischen Nord-Süd, was vielleicht einiges erklärt, wessen man sich auf jeden Fall bewusst sein sollte, wenn man jetzt eine Indienreise plant.
Also eins. Ich würde auf jeden Fall das schon mal so festhalten. Der Süden ist auf jeden Fall angenehmer als Einstieg. Man bekommt weniger einen Kulturschock. Und gerade wenn man sich vielleicht unsicher ist als Frau in der Rolle, dann würde ich auf jeden Fall sagen, reist erstmal in den Süden, lernt Indien erstmal von dieser Seite kennen und dann kämpft euch langsam Richtung Norden vor. Das wäre meine Empfehlung, und nicht umgekehrt, wenn man nicht wirklich eine krasse Erfahrung machen möchte, sondern sanft einsteigen will.
Absolut. Die Frage ist nämlich vor allen Dingen, wie viel Zeit habt ihr zur Verfügung? Ne? Wenn es die übliche 2-3 Wochen Reise ist, dann bitte versucht es erst gar nicht irgendwie Nord und Süd und ganz Indien zu erschließen. Es wird nicht funktionieren. Du kannst auch nicht in 2 Wochen durch ganz Europa reisen. Pickt euch bitte das raus, was ihr wollt. Macht euch wirklich Gedanken, was will ich von der Reise?
Jetzt kommt der Henry wieder mit seinen Binsenweisheiten, die für jede Reise gilt.
Ja, aber es ist halt wirklich so. Ja, es ist auch manchmal, wir sagen das ja selber, es ist auch oft cool, relativ unbedarft reinzugehen. Aber ich sage immer noch, unbedarft reingehen braucht Erfahrung. Damit du nicht komplett kollabierst vor Ort.
Weiß ich nicht. Wir waren auch mal an einem Punkt, wo wir weniger Erfahrungen hatten und in Länder uns einfach reingeschmissen haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es vielleicht auch gar nicht mal so viel Infos online, geschweige denn ChatGPT und Co.
Aber heutzutage gibt es ja auch unsere Reiseberatung.
Ja, sehr, sehr schöne Überleitung. Genau, also wenn ihr auch, ja, es ist ja Ende des Jahres, ne? Also welche Zeit eignet sich besser zur Reiseplanung, wenn ich jetzt zwischen den Jahren sich ins nächste Abenteuer für das kommende Jahr zu schmeißen? Und wenn ihr da eben Unsicherheiten habt, wo es hingehen soll, ihr möchtet unbedingt irgendwas Cooles erleben, aber wisst nicht so richtig, wie ihr das Ganze umsetzen sollt, da geht einfach mal auf unsere Website www.generation-world.de. Und unter dem Tab Reiseberatung findet ihr unser Angebot. Also da könnt ihr gerne persönlich mit uns sprechen und für einen kleinen Preis euch wirklich ja unsere besten Tipps abholen.
Alle weiteren Infos dazu natürlich auch in den Shownotes.
Ja.
Ja, man muss also definitiv ein wenig vorher planen, was man will. Wo will man hin? Will man Gebirge? Will man in Richtung Himalaya? Will man die klassischen Sehenswürdigkeiten sehen? Will man jetzt hier den Circle machen mit Taj Mahal und Jaipur? Und will man in den Nationalpark? Will man vielleicht irgendwie Tiger sehen? Oder will man auch Strandurlaub machen? Auch das ist in Indien möglich. Und Südindien hat uns da auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Würdest du es Happy End nennen?
Ja, also ich kann definitiv sagen, mein Indien-Trauma wurde geheilt. Und wem das zuzuschreiben ist, möchte ich an dieser Stelle sagen, ist meine Mama. Die hat mich ja an der Stelle wirklich mal, ich weiß, dass du es hören wirst. Danke, Mama. Dass
offenbar, sie hat mich vorher abgeschaltet und hört bis hierhin.
Nee, für alles, was ich vielleicht etwas Kritisches gesagt habe, jetzt auf jeden Fall die Wiedergutmachung. Ich bin ihr unheimlich dankbar, dass sie mich ein Stück weit auch wieder in diese Situation oder in diese Enge reingetrieben hat.
Der du vielleicht noch ein paar Jahre aus dem Weg gegangen wärst.
Ja, und sie auch ausnahmsweise, jetzt hört sich das wieder negativ an, diesmal die Rolle der Sicherheit für mich ausgestrahlt hat, was eigentlich sonst eher meine Rolle war.
Okay.
Zumindest im Vorhinein. Und ich muss auch wirklich sagen, ich glaube, das kannst du auch bestätigen jetzt in der Zeit, die wir zusammen in Goa verbracht haben. Ich bin so stolz, dass sie wieder so viele Fortschritte gemacht hat und auch aus sich rausgegangen ist, ihre Komfortzone verlassen hat. Was ja häufig, wenn man im deutschen Alltag, eure Eltern wird das vielleicht auch betreffen, wenn sie nicht schon in Rente sind, dass man oft in dem 9-to-5-Hamsterrad irgendwie festhängt und sehr sicherheitsbedacht ist. Mal rauszukommen und wieder aus sich rauszugehen, auch unheimlich heilend ist. Sie hat so viele Fortschritte auch wieder gemacht, die ich gesehen habe. Irgendwann ist sie dann alleine raus und hat sich selber ihre Sachen gekauft, die sie gerne haben möchte, wie Räucherstäbchen und so. Vorher war ich noch immer dabei und habe bei den Verhandlungen geholfen, weil man muss halt natürlich sagen, ihr Englisch ist jetzt vielleicht ist nicht vergleichbar mit meinem. Da habe ich natürlich den Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich einfacher in Kommunikation mit Locals kommen kann, wie sie es ist oder wie sie es kann. Und gerade was die sprachliche Barriere angeht, war sie natürlich immer auch ja, zu einem gewissen Grad von mir abhängig. Aber sie hat diese Herausforderung halt auch einfach dann angenommen und ist mit dem Verlauf der Indienreise auch immer wieder über sich hinausgewachsen. Und es ist gerade zu dem Thema Reisen mit einem Elternteil oder mit den Eltern motiviert auch mal. Also
sehr schöne Worte. Also das kann ich auf jeden Fall nur verstärken noch. Wir werben immer dafür, was Reisen mit einem macht. Und das gilt nicht nur für junge Menschen, hätte ich bald gesagt, die wir gar nicht mehr sind.
Ja, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, meine Mama ist noch jung.
Also ja, das kommt ja immer in dem Vergleich auf jeden Fall. Also solange es körperlich noch möglich ist, auf jeden Fall brecht aus, begegnet Menschen, gebt euch in Situationen, die nicht alltäglich sind und ja, schnappt euch vielleicht auch einfach mal eure Mutter oder euren Vater oder beide zusammen, je nach Konstellation und reist einfach mal wieder irgendwo hin.
Ja, weil ich glaube, was auch jeder in unserem Alter plus, sage ich mal, merkt, dass die Zeit auch begrenzt ist.
Irgendwann wird das nicht mehr möglich sein, genau. Und dann bereut man das. Ganz klar, wir haben bestimmt noch 30, 40 Jahre Reisen vor uns.
Das weiß ich nicht. Also wir hatten auch schon durchaus viele Situationen, wo wir, ich möchte nicht sagen, dem Tod von der Schippe gesprungen sind, aber wir haben jetzt auch nicht den sichersten Lebensstil. Ne?
Hab zuletzt auch wieder das Feedback bekommen, wenn wir uns weiterhin so nah an so Klippen aufhalten, dann kann das auch ganz, ganz schnell zu Ende sein mit unseren Reiseerfahrungen. Also durch diese neue Südindien-Erfahrung gab es auf jeden Fall eine Aufwertung in unserer ganz subjektiven Empfindung von Indien, die auch nicht heißt Nord schlecht und Süd gut, denn um das nochmal weiterzuführen, ist, denke ich, ja schon, also nicht alleine durch Taj Mahal und so weiter, aber kulturell, wenn man wirklich einen Deep Dive machen will, und das ist unglaublich intensiv und anstrengend und man sollte sich auf jeden Fall genug Zeit nehmen. Und insbesondere, was ich immer wichtig finde, dass man es schafft, vor Ort auch Rückzugsorte zu installieren. Rückzugsorte der Sicherheit und Ruhe, in die man immer wieder zurückkehren kann, wenn einem das ganze Durcheinander da draußen zu viel wird. Also, so viel zu der Indien-Thematik jetzt
Fazit
schon.
Auf jeden Fall, diese Südindien-Reise war perfekt, würde ich fast sagen.
Wow.
Es war viel, also ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber es war tausendmal entspannter, als ich es überhaupt für möglich gehalten habe. Und auch einfach nochmal diese Kombination. Ich werde auch auf jeden Fall einen Blogbeitrag zu der Route schreiben. Also wenn euch Südindien auch reizt, unfassbar schöne Region, unfassbar grün. Ihr habt Strände, ihr habt Kultur, ihr habt Berge in Monar. Ich werde die Route auf jeden Fall im Rahmen eines Blogbeitrags bei Zeiten, wahrscheinlich wird das Anfang des kommenden Jahres teilen, haltet euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, das Jahr ist jetzt auch schon fast vorbei. Ist das jetzt eigentlich die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr? Ja, oder?
Ja, absolut. Ja. Ne, also das ist jetzt auf jeden Fall die Dezember-Folge, die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Und wir hatten es ja anfangs gesagt, wir sind mittlerweile in Nepal. Und Nepal ist auch wirklich ein außergewöhnliches Reiseland, was eben meine intensive Reiseetappe, die wir jetzt wieder in altbekannter Konstellation gerade zu zweit beschreiten, die uns von den Gipfeln des Himalaya über Kathmandu bis in den Chitwan-Nationalpark und einer mehrtägigen Dschungelsafari, wirklich eine Walking-Safari hauptsächlich, führen wird. Und an sich das Land Nepal, ihr habt es auch mit Sicherheit viel gehört in den letzten Monaten, ist natürlich absolut im Wandel nach den schweren Protesten, die haben zum Regierungssturz geführt. Wir finden uns jetzt gerade in so einer Zeit der Ungewissheit. Wir haben auch mit vielen Jungen und mit vielen Locals gesprochen. Es ist sehr, sehr spannend, was nächstes Jahr so bei der Wahl passiert, ob es in welche Richtung es den Ruck gibt. Also Nepal ist jetzt gerade absolut nicht unsicher, absolut nicht gefährlich. Es gibt hier auch keine Ausschreitungen, keine Demonstrationen mehr. Und Nepal bietet wirklich vom Trekking im Himalaya über Kathmandu als legendären Ort bis zum Chitwan-Nationalpark mit Nashörnern und vielleicht auch wieder Tigern. Mal sehen, ob wir diesmal mehr
bekommen. Hast du eine Kooperation mit dem Tourismusverband Nepal abgeschlossen, von dem ich nichts mitbekommen habe? Oder was ist jetzt noch?
So viel auf jeden Fall als Ausblick für die neue Folge, die dann im Laufe des Januars auf jeden Fall auf euch wartet.
Ja, bevor wir jetzt aber abschließend kurz auf das kommende Jahr blicken, will ich noch mal kurz zurückblicken und sagen, was war das eigentlich schon wieder für ein krasses Reisejahr? Unsere Weltreise ist letztes Jahr im Dezember mehr oder weniger, je nachdem, wie man es definiert. Eigentlich sind wir ja dauerhaft auf Weltreise. Aber unsere Langzeitreise ohne Wohnsitz in Deutschland ist Ende letzten Jahres, ziemlich genau vor einem Jahr, zu Ende gegangen. Und trotzdem hatten wir, was war das für ein Jahr? Einfach, wir waren oft in den Bergen, muss man sagen.
Ja, irgendwie die Berge haben es absolut dominiert. Es ging ja, es war ein kleines langes Wochenende, ein kleiner Trip in die Dolomiten. Dann hatten wir unseren Cross-Rent-Europa-Roadtrip, wo wir über einen Monat unterwegs waren, wo es auch durch diverse Bergketten ging, ne? Von den Alpen durch Frankreich bis Nordspanien und Portugal. Und
alleine dieses Jahr, ich habe kurz durchkalkuliert, haben wir 7 Länder schon wieder bereist. Was für ein unfassbares Privileg das halt auch einfach ist, das muss man sagen.
Ja, absolut. Und dazu kommen natürlich auch diverse Lesungen und Vorträge, die wir hatten, die wir realisieren konnten durch jetzt wieder die längere Zeit in Deutschland.
Ja, das möchte ich auch auf jeden Fall überhaupt nicht missen. Also das hat mir jetzt auch wirklich wieder Kraft gegeben oder diese Abwechslung nach dauerhaft im Ausland sich aufzuhalten, wieder auch phasenweise oder längere Phasen in Deutschland zu verbringen, dass man eben die Möglichkeit hat, genau diesen Teil unserer Arbeit umzusetzen, der sonst halt einfach rein praktisch nicht möglich ist. Ne?
Wir hatten unsere Zweifel, auch ehrlich, ob das finanziell so passt, ob wir uns diese Wohnung, man muss ja gar nicht drum rumreden, wir haben jetzt noch das große Glück, uns so entschieden, dass wir nicht ganz so städtisch zentral leben müssen in Deutschland, so dass man auch eine relativ schöne, große und bezahlbare Wohnung hat. Da hatten wir auch eine Menge Glück, wie sich das letztes Jahr da alles so ergeben hat. Aber diese, ich sag mal ganz transparent, 1.000 Euro im Monat, die man da bezahlt, ne, die sind natürlich auch eine dauerhafte Belastung. Und ob das so funktioniert, dann trotzdem noch entsprechende Reisen zu realisieren, ne, oder ja, wir warten jetzt mal noch die Jahresschlussabrechnung ab. Ja, aber dazu haben wir auch einfach, also wir hasseln und hasseln, ne, wir sind wirklich viel, viel am Arbeiten, was die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben oftmals. Also das letzte Jahr war halt auch einfach da viel, viel mehr Arbeit, als es davor auf Reisen möglich war.
Ja, da hatten wir ein Lotterleben. Ne?
Da hatten wir das berühmte Lotterleben. Nein, Quatsch, ja. Natürlich auch das nicht. Aber ich wollte noch mal gerade auf die Veranstaltungen zu sprechen kommen.
Ja.
Und auf das, was da so aussteht, denn wie gesagt, wir sind jetzt gerade intensiv in Nepal, aber in 2 Wochen oder nicht mal, vor Weihnachten dann auch schon wieder zu Hause und dann werden wir uns auf jeden Fall in die weitere Produktion stürzen, denn unsere Doku ist leider noch nicht fertig.
Das ist so ein seltsames Gefühl, das muss ich jetzt gerade mal sagen. Das hatten wir bei den Multivisionsvorträgen oder bei den Lesungen in dem Maße halt eben nicht, weil unser Buch war geschrieben, bevor wir eine Lesung oder einen Lesungstermin vereinbart haben. Einen Multivisionsvortrag haben wir vorher konzeptionalisiert. Ja, okay, klar, man muss dann ein bisschen Storytelling machen, eine Präsentation bauen, Videos zusammenschneiden, okay. Aber jetzt, das ist halt einfach, wir haben Kinotermine im März und der Film ist noch nicht fertig. Das ist schon no pressure.
Nicht verrückt machen lassen, keinen Druck aufbauen, aber wir müssen jetzt Januar, Februar schon ordentlich durchziehen und das Ding fertigstellen, denn Anfang März sind wir...
Ja, bereits in 3. Ich kann mal die Termine verlesen hier hochoffiziell. Also bleiben wir erstmal bei unserem neuen Doku-Film Running Kilimanjaro, der spätestens Ende Februar erscheinen soll. Weitere Infos gleich, aber jedenfalls haben wir schon 3 Termine fix. Die richten sich jetzt hauptsächlich, sage ich mal, an unsere Hörerinnen und Hörer in Hessen. Aber wer weiß, vielleicht kommen ja auch noch andere Termine dazu. Am Sonntag, den 1. März, zeigen wir unseren Film höchstpersönlich auf der Filmbühne in Bad Nauheim. Das ist ein Sonntag übrigens. Am 3. März sind wir mit der gleichen Vorstellung gar nicht mal so weit entfernt, im Kino Casablanca in Bad Soden im Taunus. Und dann haben wir, ja, ich möchte fast sagen, ein Heimspiel. Da haben wir letztes Jahr ja auch schon unseren Multivisionsvertrag zu Namibia und Botswana halten dürfen. Im schönen Pastori-Kino in Wallmünster sind wir am 7. März im kommenden Jahr, also 2026. Damit aber nicht genug. Wir haben auch noch 2 andere Termine, die betreffen zwar nicht die Doku, aber der Vollständigkeit halber möchte ich die auch noch erwähnen. Im letzten Jahr lief ja schon auch unsere Multivision über Namibia und Botswana. Die gibt es noch am 26. Februar, Entschuldigung, im Globetrotter in Frankfurt. Und am 15. März, da muss ich kurz spicken, im Kulturhaus Kreml in Hünstetten.
Und diese Multivision ist ja auch eine Überarbeitung und eine ganz besondere, die nämlich kombiniert mit, ja, da war doch noch was, unserem Buch.
Ja.
Denn es werden auch immer wieder passende Abschnitte aus Ubuntu durch Afrika zurück zum Wir vorgelesen und damit quasi eine Multivisionsreise durch die 7 Länder, so wie wir es damals gemacht haben,
in dem Fall
suggeriert.
Nur durch 2, der vollständige.
Also diese 2 Termine plus die 3 Kinotermine mit unserer Doku sind schon fix. Wir sind da auch natürlich an noch mehr dran, aber auch am Gucken, wann es uns vielleicht wieder mal auf Reisen verschlägt, so im kommenden Jahr, wie lange das in Anspruch nimmt. Und das ist alles auch immer nicht ganz so einfach, weil so Termine, ihr seht das ja selber an Veranstaltungen und an Konzerten, dann auch oft schon mal so ein halbes Jahr oder Jahr im Voraus festgelegt werden, ne, und man dann schon wissen muss, hey, was mache ich denn nächsten Sommer, Herbst oder Winter?
Ja,
und da sind wir ja nicht ganz so durchgeplant. Also wo es uns das nächste Jahr hin verschlägt, das wissen wir nicht und das thematisieren wir jetzt auch noch nicht. Alle Veranstaltungen, die du da eben verlesen hast, findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Und auf unserer Startseite, das ist auf jeden Fall immer am besten gepflegt. Haltet euch da auf dem Laufenden. Und bei den meisten dieser Veranstaltungen sollten die lokalen Ticketvorverkäufe auch in Kürze starten. Also sichert euch da auf jeden Fall das Ticket. Und zusätzlich verlinken wir euch auch noch die Infoseite zu unserem Film. Denn wenn ihr es nicht nach Hessen schafft, zu einem dieser Kinos, wird dieser Film auch bei uns, in welcher Form auch immer, das eruieren wir gerade noch, verfügbar sein, als Streaming oder dergleichen.
Er wird auf jeden Fall auch
online, jeder von euch kann ihn gucken,
distribuiert. Und ihr habt die Chance, diesen gegen ein kleines Entgelt für unsere harte Arbeit zu erwerben. Und ja, damit?
Dhanyawad, würde ich sagen.
Das heißt, ist ein Dankeschön auf Nepali.
Und darauf Hindi, nur anders ausgesprochen, das kann ich nicht.
Okay.
Ja, wieder was gelernt.
Wir lassen was dabei. Tschüssi.
Ciao.